Minis, der Podcast aus der Komfortzone.
So, jetzt ich mach mal professionell, weil das der erste Eindruck zählt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Das ist der Comedy-Podcast aus der Komfortzone. Ich hoffe, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Ich bin Chris Sommer, mir gegenüber sitzt die Comedy-Autorin und Schauspielerin und Podcasterin Julia Becker. Man muss sie vorstellen, die Leute müssen ja wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
Das ist ganz richtig. Und hier mir gegenüber sitzt Drehbuchautor, Comedy-Autor, Legende, Podcaster Chris Sommer.
Vielen Dank. Das ist ja jetzt sehr hochgegriffen, Legende. Aber zur Erklärung, wir haben Gäste heute. Das erste Mal bei diesem Podcast sind Leute, andere Leute als wir im Raum. Gut, es sind nicht Leute, es sind Tiere. Ne?
Aber sie sind ebenso begeistert, wie ich gerade vernehme.
Es sind nicht die Vögel, es sind nicht irgendwelche Igel, die aufs Dach gekraxelt sind, sondern es sind Hummeln.
Wir haben Hummeln.
Wir haben Hummeln unter Dach. Sie sind unter die Ziegel gekrochen und surren und hummeln rum. Wie hören Sie?
Ein großes Hummelnest hat sich hier eingenistet. Wir freuen uns sehr. Endlich hören Leute unseren Podcast aus nächster Nähe.
Aber Hummeln sind nicht gefährlich, sehe ich das richtig?
Das siehst du ganz richtig, das sind unsere kleinen pelzigen Freunde.
Das sind eigentlich die Panda-Bären der Lüfte, oder? Pelzig, süß, man muss keine Angst haben. Es ist nicht ein Grizzly, wo man, wenn man dem den Lachs klaut, dass der jetzt kommt so. Hummeln, die tun nichts.
Ich finde, Hummeln sind die dankbarste Audience, die man bei einem Live-Podcast haben kann. Ich bin sehr froh, ich verstehe nicht so richtig, warum sie alle ein BVB-Trikot anhaben. Aber ich bin froh, dass sie da sind. Jetzt können wir mal ein bisschen testen, wie wir auch vor Publikum funktionieren, wie man so schön sagt.
Ich habe gelesen, dass Hummeln sind geschützt, so wie Bienen auch.
Ja.
Man darf nichts gegen sie unternehmen. Also ich glaube, es ist auch kein Problem, wenn sie hier leben. Ich meine, wir leben freundschaftlich. Sie sind hier, sie ertragen unser Gelaber und wir ertragen ihr Hummeln quasi.
Ihr Summen. Ja, das ist eine friedliche Koexistenz. Sie müssen unsere schlechten Gags ertragen und wir ertragen, dass sie sich unter den Dachziegeln durch das Holz fressen.
Sie fressen sich durch das Holz. Ich habe extra gegoogelt gerade. Und wir haben herausgefunden, dass das Hummeln sind. Wir haben gerade das Fenster geöffnet, da hat es gesummt und... Ja. Hilfe.
Oh Gott.
Was mache ich?
Mach es aus, was
warte
ist
mal,
das?
Warte mal, ich kann dich nicht sagen. Es ruft mich jemand an, warte mal. Ablehnen.
Wer hat dich ja jetzt angerufen?
Kann ich nicht sagen, Arbeit. Hilfe, was ist noch nie passiert?
Oh Gott.
Warum rufen
mein Blut ist in deinen Adern geronnen.
Warum rufen mich die Leute mit FaceTime an? Zum Glück nicht Video.
Du musst mir so einen Schrecken einjagen. Ich kann jetzt gar nicht mehr, ich muss die Podcast-Aufnahme abbrechen. Das war zu viel für mich.
Ohne Vorankündigung angerufen worden. Das ist mir schon sehr, sehr lange nicht mehr passiert. Hilfe. Wo sind wir stehen geblieben? Schnell zurück zu den Hummeln.
Schnell zurück. Ich habe einen ganz nervösen Ausschlag jetzt. Also, wir waren bei den Hummeln. Du hast gesagt, dass sie sich nicht durch Holz fressen.
Genau. Sie sind unsere Freunde und Helfer. Ich weiß nicht, ob sie was helfen. Aber sie sind auf jeden Fall unsere Freunde.
Ich finde sie cool. Weil die sind so dicklich und süß und schwer und fliegen aber trotzdem durch die Gegend. Ich mag die. Und ich habe plötzlich Summen gehört und ich dachte erst, es ist eine Wespe oder eine Hornisse im Raume. Ich habe mich umgeschaut. Heldenhaft wollte ich da das Insekt rausbegleiten aus dem Raum und habe es nicht gefunden. Und dann habe ich mal genau hingehört und dann habe ich mein Ohr an die Wand gelegt und habe plötzlich gehört, dass es hinter der Wand ist, also quasi in der Wand drin. Da habe ich gemerkt, okay, alles klar, hier muss sich ein Nest befinden. Und ich hatte erst tierisch Angst, dass es ein Hornissennest ist, weil, kurze Vorgeschichte, ich bin mal als Kind in eine Hornisse getreten. Oh. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie riesengroß diese Viecher sind und wie sehr das wehtut. Und ich habe wirklich Angst davor. Abgesehen davon hatte ich mal von einem Wespenstich eine Blutvergiftung und bin fast gestorben. Das habe ich auch schon mal erzählt. Und ich habe tierische Angst vor den Viechern und deswegen hatte ich Angst, dass sie jetzt bei uns ein- und ausfliegen. Und dann habe ich gehorcht. Und dann habe ich aber eine Bestandsaufnahme gemacht, weil ich habe dann gesagt, wenn da ein Nest ist, das heißt ja, dass sie da ein- und ausfliegen müssen. Das heißt, wenn ich da lang genug bleibe, draußen und von außen beobachte, wann sie ein- und ausfliegen, dann sehe ich auch, was da für Tiere ein- und ausfliegen. Und ich war so erleichtert, als ich da hingeguckt habe und da fliegt eine Hummel rein und eine andere Hummel fliegt wieder raus.
Ich muss aber sagen, eigentlich, also nichts ist schlimmer. Also gegen dieses FaceTime-Klingel von eben, dieses Marimba-Phone oder was das ist, ist ein Summen von kleinen Tierchen nix.
Das ist also gar nichts.
Ich muss auch sagen, früher hatte ich Angst vor so Tieren und ich verstehe auch, es gibt Leute, die haben Allergien oder schlimme Erlebnisse. Heute macht es mir das nichts. Aber wenn ich FaceTime klingeln höre in der Bahn zum Beispiel, da wirklich, da zittere ich. Und ich bin jetzt auch gerade ein bisschen am Zittern und ich finde es auch schade, weil wir haben so eine professionelle Rampe. Ich habe mir so viel Mühe gegeben am Anfang, weil der erste Eindruck zählt von unseren neuen Freundinnen Hummeln und jetzt klingelt das bei einer Aufnahme. Einfach nur peinlich.
Einfach peinlich, auch unangenehm für uns beide. Wir sind wirklich gerade, ich merke das schon, wir sind immer noch ein bisschen am Zittern.
Aus dem Flow raus.
Ich bin total rausgebracht, ich kann kaum mir hier in Ruhe über Hummeln Gedanken machen. Das ist ja wirklich, vielen Dank auch hier an die anrufende Person. Danke vielmals. Ich bin total aus dem Konzept gebracht.
Ich muss auch sagen, ich habe einen großen Respekt vor dir, Julia, dass du Hummeln, Wespen und Bienen unterscheiden kannst, weil Offenlegung liegt, ich kann das nicht.
Ja, du hattest auch nicht mit jeder dieser Arten schon mal ein Nahtoderlebnis. Ich schon. Ich komme wirklich vom richtigen Dorf und ich komme von der richtigen Wiese, vom richtigen Hügel. Und da waren sie alle vertreten. Und da bin ich quer durchgelaufen und habe mich von jedem Tier schon mindestens einmal stechen lassen.
Ich bin praktisch in einem Misthaufen groß geworden. Also mir muss man nichts sagen. Aber ich kann sie nicht unterscheiden. Und ich weiß, man macht sich drüber lustig. Aber bei mir ist Hummeln, Wespen, Bienen wie Aprikose, Nektarine, Pfirsich. Wenn da keine Schilder dabei sind im Supermarkt, dann bin ich verloren, ne?
Also, einfach alles kaufen, blind kaufen, es bringt doch nichts.
Wenn du mir sagst, bring eine Nektarine mit, dann bringe ich das ganze Paket mit. So, Aprikose, Nektarine, Pfirsich, ich kann das nicht unterscheiden.
Und allen drei Sorten jeweils 3 Kilo.
Ja.
Das selbe Problem, was du mit Nektarine, Pfirsich und Aprikose hast, habe ich mit Johannes Oerdinger, Max Giesinger und Andreas Burani. Die kann ich auch auseinanderhalten. Da bringe ich dann auch alle drei mit nach Hause.
Einer hat einen Hut, das weiß ich, einer der dreien.
Ja.
Ich glaube, Johannes Oerding.
Johannes Oerding. Und den erkennt man ja dann ohne Hut nicht. Das ist ja sehr klug. Das ist ja wirklich sehr klug. Der hat vielleicht sogar einen Iro oder so, einen roten. Sieht man nicht.
Ich versuche mir das beruflich jetzt auch anzugewöhnen. Beruflich immer nur mit Hut.
Ja.
Und dann privat ohne Hut.
Ja. So ein rosanen Cowboy-Hut, oder?
Ja.
Ja. Bin ich gut? Dann erkenne ich dich auch privat.
Auf jeden Fall, die Hummeln sind jetzt da. Wir müssen nichts unternehmen, weil ich dachte, vielleicht muss man ja sie davor beschützen, hier unter den Ziegelsteinen ein Nest zu bauen. Vielleicht ist ja für sie das auch schädlich.
Ich dachte, vielleicht unter dem Haus hier will ich auch nicht wohnen. Da regnet es doch rein in die Ziegel.
Aber vielleicht können wir auch einfach, wenn das eine gute Koexistenz, ein gutes Zusammenleben wird jetzt mit den Hummeln. Ich habe auch gelesen, das Volk, das lebt jetzt einen Sommer lang hier. Also wir werden einen schönen Sommer gemeinsam verbringen hier.
Sind das digitale Nomaden oder was? Ja. Die sind immer nur irgendwo da, wo sie gerade sein wollen.
Nur, dass sie am Ende der Saison sterben.
Es wäre so geil, wenn Digitalnummern auch am Ende der Saison sterben. Ich mache jetzt 3 Monate in Bali und dann ist auch auf Tschüss angesagt. Ja. Ne? Dann war's das. Das ist so geil.
Es kann jetzt natürlich sein, dass wir bald von Hummeln ersetzt sind. Dass das der Hummel-Podcast, ja. Sum Sum, ja. Der Podcast aus der Hummelstation.
Ja, Hummis.
Der Podcast aus der Hummelzone.
Ja. Ja, ganz ehrlich, viel schlechter kann es noch nicht werden, oder? Vielleicht sogar ganz beruhigend, wenn alle immer nur summen ins Mikrofon.
Ist das für die auch blöd, so in so einem Hummelnest zu leben? Weil das sind ja ganz viele Leute, ne? Aber es sind, glaube ich, gesellige Tiere. Die müssen das und die mögen das auch, oder?
Ja klar, die sind doch ein Volk. Sie sehen sich doch als Kollektiv. Da geht doch gar nichts alleine.
Auf der anderen Seite können sie sich auch aussuchen, wo sie hinziehen wollen. Das ist auch eigentlich ganz schön, oder?
Ja, und da frage ich mich auch wirklich, also so richtig klug können die ja nicht sein, weil es gibt hier echt viele Häuser in Köln. Und warum man ausgerechnet diese Bruchbude hier fliegt und sagt, komm, da bauen wir jetzt unser Nest, das muss mir auch mal jemand erklären.
Vielleicht hat es genau deswegen zu tun. Also ich komme hier und gentrifiziere unseren Wohnraum. Also eine Bruchbude, es kommen linke Künstler rein, die die Wände streichen.
Linke Künstlerhornissen.
Dann kommen die Investoren, es wird aufgekauft so und die Hummeln sind die Vorboten davon.
Ja.
Eigentlich Vorboten der Gentrifizierung, ja. Die jetzt schon fortgeschritten ist. Wir sind mittendrin.
Ja.
So, Hummeln wählen auch die Volt-Partei, das wissen viele nicht.
Ich will gar nicht wissen, wie viele Hummeln jetzt schon in Kalk wohnen, weil sie sagen, Kalk ist im Kommen.
Ja.
Ja, aber jetzt mal weg von den Hummeln. Wir haben andere Sachen noch zu besprechen. Ich habe was Wichtiges. Okay. Und zwar möchte ich dich hier ganz offiziell fragen. Chris, wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir gehen schon lange durch dick und dünn gemeinsam. Wir haben gemeinsam einen Podcast. Wir haben einiges durchgestanden. Ich möchte dich jetzt hier und jetzt fragen. Möchtest du mit mir eine Kelly Family Kreuzfahrt machen?
Ja, Moment, gibt's das?
Das gibt es.
Kelly Family Kreuzfahrt.
Es gibt es. Ich habe es gesehen.
Gibt's die Kelly Family überhaupt noch? Ich dachte, die wären auseinandergegangen.
Natürlich gibt es die. Die machen wieder Cash ohne Ende.
Ich denke, wenn der Betrag stimmt im Vertrag, dann gibt's die Kelly Family immer wieder.
Natürlich.
Oder? Das ist eigentlich schön für die Fans. Man weiß, wenn die KünstlerInnen, die man anhimmelt, vom Geld abhängig sind, dann werden sie immer wieder zurückkommen.
Ja.
Eigentlich gut, oder?
Ja. Und heißt das, du hast jetzt Ja gesagt, oder?
Nein.
Bitte.
Also, es ist eine Kelly Family Kreuzfahrt.
Es ist eine Kelly Family Kreuzfahrt. Und 4 Tage lang auf dem Kreuzfahrtschiff mit der Kelly Family.
Und die Kelly Family ist so groß, dass sie alle Zimmer belegt hat. Und man kann auch noch mitreisen, oder wie ist das?
Nein, das Schiff ist natürlich riesengroß. Jeder kann ein Zimmer haben. Und die Kelly Family ist auch an Bord und es gibt jeden Abend ein Konzert. Mhm. Und es gibt noch ein ganz tolles Rahmenprogramm drumherum. Also man kriegt richtig viel geboten. Es kostet auch nur 1.000 Euro aufwärts für 4 Tage mit der Kelly Family.
Rahmenprogramm, Kelly frisst einen Hasen, der auf dem Meeresgrund gesunken ist, den er so zufällig getroffen hat.
Und zwar lebendig. Nein, ich lese dir mal kurz vor. Freuen Sie sich auf die 4-tägige The Kelly Family Cruise mit Konzerten, Poolpartys, Meet and Greets, Workshops und einem umfangreichen Rahmenprogramm auf 3 Bühnen und in weiteren Locations. Und jetzt kommt der Oberhammer. Inklusive 350 Megabyte Datenvolumen pro Person.
Moment, 350 Megabyte?
Ja.
Megabyte?
Ja, du hast 350 Megabyte Datenvolumen inklusive.
Da kann man ja genau einfach mal eine YouTube-Werbung gucken und dann ist vorbei.
Genau. Die YouTube-Werbung vor einem Kelly Family Video kannst du dir angucken.
Also die 350 Megabyte hätte ich an deren Stelle nicht erwähnt.
Nee. Das ist sehr unangenehm. Aber es ist nicht alles. Im Preis inbegriffen ist auch noch das Trinkgeld an Bord.
Moment.
Das heißt, du musst den unterbezahlten Fachkräften an Bord kein Trinkgeld geben. Das ist schon inklusive.
Ja, klar, es ist inklusive.
Die kriegen natürlich ein Trinkgeld ausgezahlt, wenn du da für 1.000 Euro eine Reise buchst. Da bin ich mir ganz sicher.
Und das ist eine echte Kreuzfahrt? Die gibt's jetzt dieses Jahr oder was?
Die gibt es im September. Da habe ich auch jetzt schon mal geguckt. Okay. Aus freiem Interesse, wann wir da anlegen könnten.
Also für die Kelly Family reicht nur die Nebensaison.
Ja.
Kann man schon mal festhalten.
Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auf dem Kreuzfahrtschiff war als Kind. Und das war in der Nebensaison. Ich glaube, das war sogar auch September. Und ich sag euch eins, da stürmt es. Und dann ist das auch noch an der Ostsee oder Nordsee. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwo, wo es kalt ist. Und da, ich sag euch, das wird eine Katastrophe.
Ja, wo fährt das denn lange? Nach Irland oder wohin?
Ja, das denkt man. Wo fährt das hin? Nach Stockholm und zurück?
Das hat rein gar nichts mit der Kelly Family zu tun.
Das hat rein gar nichts mit der Kelly Family zu tun. Aber ich gehe dahin, weil ich möchte für 999 Euro möchte ich die 350 Megabyte Datenvolumen mehr abholen. Das ist mir wichtig.
Kreuzfahrten sind eine super Sache. Ich habe mich beruflich sehr damit beschäftigt und man kann sagen, die sind jetzt eigentlich quasi CO2-neutral, weil die werben teilweise damit, dass sie Strohhalme abgeschafft haben. Das ist eine super Sache. Die Strohhalme sind weg, also kann man guten Gewissens eine Kreuzfahrt machen.
Ja, ziemlich sicher.
Und da sehe ich auch die Kelly Family. Also wenn die an Bord sind, dann spart man Wasser, weil man duscht nie. Gag aus den 90er Jahren.
Ja, aber ich denke mir so, es gibt doch wirklich nichts Unangenehmeres, auch als Band. Vor allem die Kelly Family hat auch einen Fan-Circle, ja. Muss ich jetzt auch mal sagen, der maximal unangenehm ist, die auch sehr, 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 sehr heftige Fans sind. Also wirklich so unangenehm Groupie-mäßig und das auch schon seit 40 Jahren. Und die sind ja inzwischen alle schon 50, die Fans, und die sind halt immer noch teilweise so. Und dann bist du mit den ganzen Leuten auf einem Schiff gefangen, 4 Tage lang. Du kannst denen gar nicht aus dem Weg gehen. Das ist ja der absolute Albtraum, oder?
Das frage ich mich auch immer. Es gibt in den USA, glaube ich, sind diese Cruises sehr groß. Also es gibt irgendwie eine Jazz-Cruise und Comedy-Cruises und so mit so echten Comedy-Leuten. Ja. Also Leute, die man kennt, oder echten Jazz-Leuten. So wirklich auch Stars, ne? Wo man auch viel Geld hinblättert, glaube ich. Das ist ja auch gar nicht so günstig, so eine Kreuzfahrt, ne? Mhm. Und da denke ich mir auch immer, also dann ist man da wie lange mit unterwegs? Oder kommen dann die Stars nur für das Konzert aufs Schiff? Oder pennen die denn da? Weil es ist ja schrecklich.
Die pennen da. Und da habe ich mir auch überlegt, wollen wir nicht vielleicht auch mal eine Kreuzfahrt anbieten mit Drinnis? Eine Drinnis-Kreuzfahrt? Ich würde dann einfach einige Sachen anders machen als andere Kreuzfahrten. Also zum Beispiel, wenn wir eine Drinnis-Kreuzfahrt machen mit unseren Drinnis-HörerInnen, dann würden alle auf ihrem Zimmer bleiben, das ist ganz klar. Es gibt keinerlei Programm, wo man nicht nach draußen für gehen muss, ins Bistro oder in die Aula oder so, muss man nicht. Es gibt auch das Essen nicht im Restaurant, sondern es wird einem durch so eine Luke durch die Tür geschoben. Jeder isst auf seinem Zimmer, aber jeder hat einen Balkon, es gibt nur Außenkabinen, dass jeder draußen sitzen kann, mit einem ganz guten Sichtschutz nach links und rechts, dass man niemanden sehen muss. Das Ziel ist, dass man eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, ohne dass man eine andere Person sieht.
Das ist schon nahezu genial. Also man geht irgendwo hin, wo ganz, ganz viele Leute sind. Wie viele Leute sind auf einer Kreuzfahrt?
Paar tausend.
Man geht zu ganz vielen Leuten, aber man will nichts mit Leuten zu tun haben.
Ja.
Also kann man eigentlich auch zu Hause bleiben.
Ja, kann man machen, aber dann hat man nicht eine schöne Aussicht. Und da sind wir direkt beim nächsten Punkt. Ich würde das Schiff nicht fahren lassen. Ja. Ich würde das Schiff im Hafen stehen lassen. Am besten auch direkt in Duisburg oder so. Es würde in Duisburg stehen, es würde auch nicht ablegen, weil ich kenne das ja, ich habe das ja schon einmal mitgemacht, wenn man dann Landgang hat, so heißt es in Fachkreisen, wenn du bei einer Stadt mit dem Schiff anlegst und hast dann einen Tag, kannst du dir die Stadt angucken, hast du einen enormen Druck. Du bist einem enormen Druck aus einem Zeitdruck. Dann heißt es, sie haben jetzt hier 8 Stunden Zeit, Barcelona zu erkunden und sie müssen pünktlich wieder hier sein und wenn sie nicht pünktlich sind, fährt das Schiff ohne sie ab, so. Jetzt weißt du, bist du in einer Stadt, in der du noch nie warst, kennst dich nicht aus, weißt nicht, wie lange die Wege dauern, verschätzt dich komplett, bist die ganze Zeit im Stress, musst aber hier noch die Gaudi-Kirche und da musst du aber auch noch ein Eis essen oder hinten noch Tapas, Patatas, Fritas und dann hast du nämlich den Salat, du bist viel zu spät so und diese ganzen Landgänge sind unter vollkommenem Druck entstehen die.
Und man trifft alle anderen PassagierInnen.
Ja, Albtraum. 4000 Deutsche werden gleichzeitig an einem Ort rausgelassen. Schlimmer kann es nicht sein. Deswegen wird unser Schiff gar nicht erst ablegen, damit niemand in Stress reinkommt. Wir bleiben in der Duisburger Bucht und da kann man ja, wenn man Glück hat, auch noch eine Robbe sehen. Also das ist doch wunderbar, oder nicht? Und man kann aber trotzdem erzählen, ich war auf dem Kreuzfahrtschiff.
Ich stelle mir Kreuzfahrten immer so vor, also Kreuzfahrtschiffen. Ich war ja noch nie drauf. Ich stelle mir die eigentlich immer wie sehr große Autobahnraststätten vor, von der Atmosphäre her.
Auch von den Preisen.
Man trifft Leute, die man sonst nie treffen würde. Es ist irgendwie so ein Gefühl von Nähe, weil man ist jetzt gerade da. Mhm. Aber man ist auch nicht da, weil man reist ja eigentlich weiter und die Atmosphäre, es läuft so eine Musik. Es ist alles so ein bisschen mit Holzimitat ausgestattet, mit Steinimitat, PVC-Folien ist ein Thema, Industrieteppich ist ein Thema. So stelle ich mir das vor. Ist es das, was es ist?
Ja, das ist es.
Ich muss auch sagen, ich kenne einige Leute aus dem Musikbereich, die manchmal so diese Kreuzfahrten mitmachen. Jetzt nicht irgendwie Jazz-Cruises, wo man dann als Star angekündigt wird, sondern als Hundskommune-Band, wo man das spielt. Die gibt's ja auch, ne? Und das sind Leute oft, wo man auch sagt, die verkaufen die auf dem Kiesplatz einen Gebrauchtwagen, wo der Kilometerstand manipuliert wurde.
Ja. Ich habe nämlich auch gesehen, im gleichen Zug, ich habe mich dann auch weiter reingefuchst. Also mich hat das angesprochen mit der Kelly Family Kreuzfahrt. Und dann habe ich aber darunter gesehen, dass es auch noch eine andere Kreuzfahrt gibt, und zwar die Metal Cruise. Mhm. Und da möchte ich ja auch mal kurz vorlesen, der Name ist natürlich Programm, es gibt Metal-Bands, die spielen, es ist eine Metal-Kreuzfahrt, spricht mich so schon mal an, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. So, aber dann hat es mich komplett vom Hocker gehauen, und zwar das umfangreiche Rahmenprogramm der Reise mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musikworkshops lässt jedes Heavy-Metal-Herz höher schlagen.
Was heißt wohl Metal-Wellness? Statt einer schönen Ganzkörpermassage wird eine E-Gitarre auf den Rücken gehauen und kaputt gemacht, oder was genau?
Oder man macht einen Moshpit mit einem Physiotherapeuten, so lange bis man wieder eingerenkt ist. Oder man hat einen Aufguss in der Sauna mit Faxe-Bier, mit so großen, riesen 1-Liter-Dosen. Boah, ich hab so Bock, Metal-Wellness zu machen, ohne Witz.
Metal-Wellness. Ja, warum nicht einfach Wellness sagen, oder?
Ja, aber es ist Metal-Wellness.
Ich mache eine Wette, beim Comedy-Programm ist dann Bülent Ceylan, der so headbangt. Ja. Mache ich eine Wette mit?
Ja, der macht den Aufguss in der Sauna und macht dann den Kopf dreimal so.
Ja, Bülent Ceylan war ja auch schon beim Traumschiff, ne?
Stimmt, aber
der hat Erfahrung.
Der war nicht so schlecht. Der war nicht der schlechteste Schauspieler in der Folge, sagen wir mal so.
Gewagte These, aber sagt auch einiges über das Traumschiff aus. Muss man auch sagen.
Ja.
Also Metal Cruises, und was sind dann da für Bands? Was kennst du die Bands? Die Stars, Meet and Greet mit den Stars?
Mir sagt das alles überhaupt nichts. Ich habe die Namen schon wieder alle vergessen, so wie sie halt heißen. The Dying Scorpions und Suicide Silence. Und
gut, wir müssen auch sagen, wir sind nicht in der Metal-Szene. Wir kennen uns nicht aus.
Überhaupt nicht.
Wir müssen den Respekt dieser Musik bewahren.
Ich kenne nur Danzig.
Ja.
Da hört mein Wissen schon auf. Und Manowar und Slayer. Sonst kenne ich nichts.
Aber jetzt mal eine scharfe, investigative Frage zu Kelly Family.
Ja.
Die haben doch mal auch auf dem Schiff gelebt, auf dem Hausboot. Da klingelt bei mir was.
Ja,
also
richtig.
Kelly Family Cruise.
Ja, die haben auf dem Hausboot gelebt, sehr lange. Wenn sie nicht in ihrem Bus gelebt haben und auf Tour waren, dann waren sie auf dem Hausboot. Und das Hausboot lag im Hafen von Köln-Mülheim.
Aber es war ein Hausboot.
Es war ein Hausboot.
Das heißt, sie sind nicht damit rumgesegelt oder rumgefahren.
Doch, die sind da zeitweise auch rumgefahren. Aber die längste Zeit haben sie, glaube ich, dann in Köln-Mülheim gewohnt damit.
Auch da das Phänomen, Kelly Family, eine sehr große Familie, pfercht sich in einen kleinen Raum, in ein Schiff ein und lebt dann da. da.
Eine großartige Idee.
Was ist das für ein Phänomen von sehr vielen Leuten gehen in sehr enge Räume rein?
Ich weiß nicht, aber das ist alles das, was ich nicht mag. Ja. Und ich finde es komisch.
Ich möchte jetzt der Kelly-Familie echt nicht zu nahe treten. Ich möchte ihn auch nicht unterstellen.
Ich möchte ihn auch wirklich nicht zu nahe kommen.
Aber haben Sie vielleicht vor, dieses Kreuzfahrtschiff zu entführen und wieder an Mülheimer Hafen anzulegen damit?
Ja. Ich habe auch noch eine Insider-Information. Und zwar hat mein Vater mir mal erzählt, dass Joey Kelly mal als Speaker bei ihm im Betrieb gesprochen hat, als Incentive quasi. Den kann man ja buchen als Speaker, wusste ich auch nicht.
Motivationscoach, Speaker, ja, so auch für Speaker, eine Weihnachtsfeier, wo dann Leute nochmal zum Silvester hin nochmal zum Jahresabschluss einen richtig Dampf unter dem Arsch macht.
Das ist das OMR, der Staubsaugervertreter. Ja. So, und jedenfalls hat er da gesprochen und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von seiner Zeit damals bei der Kelly Family und auf dem Hausboot. Und er hat erzählt, der Vater hat ja damals die gemanagt und hat alle Entscheidungen getroffen und alles, die ganze Tour organisiert und so. Dann direkt Dortmund-Westfalen-Halle und so. Und das war dann voll der Hype. Mhm. Und der Vater hat darauf bestanden, dass er alle Gagen von den Konzerten immer in bar kriegt.
Warum wohl? Umsatzsteuer? Fragezeichen? Vielleicht? Steuern? Vielleicht?
Es war so geil, in den 90ern war alles möglich. Jedenfalls hat er das ganze Geld auf dem im Schiffsbauch, hatten die das Geld, hat er erzählt. Nein. Und hat gesagt, wir hatten immer mindestens 1 Million Mark in bar im Schiffsbauch. Im Bauch von dem Schiff. Und ich dachte mir so, Alter, habt ihr das Schiff mal gesehen? Das Schiff war von 1920. Das war damals schon 70 Jahre alt. Da hätte ja wirklich eine kleine Nagelfeile gereicht, dass das Ding untergeht. Mit 1 Million Mark in bar.
Ich sage jetzt mal so, ein Schiff, was da im Wasser liegt, das hat ja dann auch irgendwann mal Standschäden. Das muss ja gepflegt werden.
Klar.
Da rostet auch mal was durch.
Ja, klar.
Was ist, wenn Teile von diesem Geld abgesunken ist? Mülheimer Hafen, Köln-Mülheim und wir eigentlich da den großen Kelly-Family-Schatz haben und niemand weiß davon.
Wollen wir da mal tauchen gehen? Ich glaube, da müssen wir mal D-Mark-Taucher ranlassen. Und ich glaube auch, es gibt ja immer noch so und so viel Milliarden Mark, die bis heute nicht umgetauscht wurden bei der Zentralbank in Euro. Mhm. Und ich glaube, das sind alles das ist das ganze Geld der Kelly Family, die damals auf den Grund gesunken sind von Köln-Mülheim. Ich glaube, dass da extrem viel D-Mark liegen. Ja.
Das ganze Geld, was nicht zurückgegeben worden ist, ist das, ja, aus der Kelly Family, ja, was sie den Steuern vorbei schmuggeln wollten.
Ja, und komischerweise, als sie vom Hausboot umgezogen sind und nicht mehr auf dem Boot gewohnt haben, danach sind sie pleite gegangen. Ist das ein
interessant,
Zufall?
Interessant.
Ich glaube nicht.
Ich sag mal so. Im Frühling ist die Strömung im Rhein, hat einen Rechtszug drauf. Vielleicht ist das auch ein bisschen nach Düsseldorf gegangen. Muss
oder
mal
Richtung Duisburg. Und da sind wir wieder bei der Robbe. Jetzt wissen wir nämlich auch, warum die in Duisburg war. Die ist dem D-Mark-Strom gefolgt. So kommt eins zum anderen und da wird unsere Kreuzfahrt stattfinden. Und dann bieten wir nämlich auch so Ausflüge an, wo man dann alleine D-Mark tauchen kann. Wo man kriegt einen Tauchlehrer und dann wird man runtergeschickt und dann kann man so apnoe-mäßig runtertauchen mit so einem kleinen Kescher und dann kann man noch die letzten D-Mark-Bündel der Kelly Family einsammeln.
Das wäre doch ein Happening. Also ich wäre da dabei. Ich würde da gerne tauchen. Ich würde da gerne nach Geld tauchen.
Ja, ich auch. Wer taucht nicht gerne in der Duisburger Bucht?
Kreuzfahrten sind aber eine gute Ausrede. Das ist kurz davor, wie man sagen würde, ich fliege jetzt ins Weltall. Also da ist man nicht mehr erreichbar. Kreuzfahrt auf dem internationalen Gewässer, da wird dich jetzt wohl niemand anschreiben oder anrufen und sagen, hey Julia, wir brauchen noch eine Abrechnung für dir oder kannst du noch dies und das fertig machen für die Arbeit. Lass mal, im internationalen Gewässer ist wie in der Stratosphäre zu sein, im Weltall, auf dem Weg zum Mars.
Und selbst wenn du da Netz hättest, hättest du ja eh nur 350 Megabyte. Du könntest gar nicht die Mails runterladen, die dich erreichen. Ist doch perfekt.
Es ist perfekt. Am schönsten wäre eigentlich, wenn man jedes Wochenende eine Kreuzfahrt machen könnte, oder?
Ja.
Auch nicht nur für die Umwelt ist das gut, sondern auch einfach für die Mitarbeitenden auf der Arbeit, die dann wissen, man ist nicht erreichbar.
Ja.
Das ist gut. Ich möchte nämlich heute eine Drinsider-Frage mit dir besprechen und im besten Falle auch beantworten, die uns jemand zugeschickt hat. Und da geht es auch um Wochenende und um Ausreden und um Nachfragen, die unangenehm sind. Aber erstmal trenne ab.
Insider, scharf nachgefragt.
Nike hat uns geschrieben und in der Nachricht, die ich gleich verlesen werde, geht es um ein Problem, was mich schon länger umtreibt, nämlich die Frage, was machst du am Wochenende, wenn die auf der Arbeit gestellt wird? Mhm. Weil im Prinzip, was ich am Wochenende mache, ist, in die Horizontale zu gehen, im Bett, auf der Couch oder irgendwas anzugucken, um mich zu zerstreuen.
Ja.
Viele Leute nutzen aber das Wochenende natürlich, um irgendwelchen Aktivitäten draußen nachzugehen, Menschen zu treffen, Sachen zu erleben, die man dann am Montagmorgen beim Café miteinander teilen kann und dann davon berichten kann, wo man jetzt wieder, in welchem Park man wieder geslacklined hat, in welcher Berg man hochgekraxelt ist, wo man essen war und so weiter und so fort. Nike schreibt, Seit ein paar Monaten arbeite ich in einem Büro zusammen mit mehreren KollegInnen. Mir ist nach ein paar Wochen aufgefallen, dass am Freitag oft gefragt wird, was man so am Wochenende vorhat und oder am Montag, was man denn so am Wochenende gemacht hat. Viele meiner KollegInnen sind sehr aktiv am Wochenende und machen total viele Sachen, während sich meine Wochenendaktivitäten auf sehr typische Drini-Aktivitäten beschränken. Da mein Drini-Dasein zumindest auf der Arbeit nicht offiziell ist, weiß ich oft nicht, was ich auf diese Fragen antworten soll, ohne komisch langweilig rüberzukommen. Habt ihr mir einen ultimativen Introvert-Tipp? Also ich kenne die Fragen sehr gut, ne? Man, es beschleicht einen ein schlechtes Gefühl, wenn man sagt, ja, ich mache eigentlich nichts am Wochenende, außer, wie gesagt, ausschlafen, etwas essen und mich ausruhen.
Ja.
Kennst du das auch?
Ich kenne es ganz genau. Es ist einem peinlich, wenn man sagt, ich habe eigentlich 2 Tage nicht das Haus verlassen.
Ja.
Ich habe dann manchmal so gesagt, so ja, ich war einfach draußen. Ja. Aber mit draußen meine ich halt Balkon oder am Fenster.
Mit draußen meine ich drin. Ich muss sagen, ich habe das schon sehr, sehr lange, ich habe das schon als Teenager oft gehabt, dass ich einfach nichts gemacht habe, auch im Urlaub. Diese ganzen Fragen im Englischunterricht, wo die Englischlehrkräfte nach den Ferien mit einem sprechen wollten, ein bisschen Smalltalken, um wieder reinzukommen. Was hast du im Urlaub gemacht? Und ich gesagt habe, ja, ich bin zu Hause gewesen und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, PlayStation 2 gespielt oder so.
Ja. Ich frage mich mal, wie die Leute das machen, so viel am Wochenende zu erleben, weil eigentlich ist Wochenende so die Zeit, samstags ist immer so klassisch die ganze scheiß Hausarbeit, die übrig geblieben ist, ja. Haushalt zu machen. Ja. Und wenn man das geschafft hat, ist man so im Arsch, dann will man doch einfach nur noch rumliegen und chillen,
ja,
oder?
Genau, Samstag steht man auf und dann ist eigentlich schon wieder Abend und am Sonntag hat man ein schlechtes Gefühl, weil gleich Montag ist.
Wie machen die Leute das, dass sie da noch so viel erleben? Was geht da ab?
Aber du kennst es auch. Wir stellen fest, wir kennen dieses Problem, wir kennen dieses Gefühl. Ich glaube, sehr viele haben das Gefühl.
Ja.
Also ich lüge wirklich wöchentlich, lüge ich Leute an, die
täglich
fragen, was ich da mache am Wochenende. Ich mache nichts, ich esse ein Solero Cremissimo aus dem Bottich raus so, und sonst mache ich nicht viel. Ich gucke Bares Ferraris nach, ich gucke irgendwelche Netflix-Serien, ich gebe mich dem YouTube-Algorithmus her, ich mache nicht viel. Natürlich muss man dann Ausreden zuziehen. Man kann ja nicht einfach die Hosen runterlassen von Leuten. Ich verstehe das, man will sich ja da nicht als Drini offenbaren.
Ja.
Das ist ein schambehaftetes Gefühl vor den
Leuten.
Das ist
ja auch sehr intim, man möchte es auch nicht nach außen kehren zu allen. Man will ja nicht, dass alle Leute wissen, dass man ein Drini ist.
Ganz ehrlich, was geht's die Leute an? Ich weiß, es ist Smalltalk, aber man muss doch auch nicht hier, wir sind doch nicht also beim Leben der anderen, oder? Wo man Rapport erstatten muss, was denn passiert ist.
Aber ich möchte jetzt einen Tipp sagen für diese Situation. Wir alle schauen Serien, schauen Filme, spielen Spiele am Wochenende.
Mhm.
Vielleicht einfach mal diese Sachen, die wir konsumieren im Entertainment-Bereich, als Inspiration nutzen für unser Wochenende-Alibi.
Mhm.
Zum Beispiel, ich habe am Wochenende jemanden in Albuquerque aus dem Knast geholt.
Okay.
Oder.
Ich verstehe, du willst eigentlich das, was in der Fiktion erzählt wird, zu deinem Leben machen.
Richtig. Mhm. Ich habe in San Andreas ein Auto geklaut.
Ja, okay.
Ich habe in der Eiseskälte am Samstag in dem ausgehöhlten Bauch eines Pferdes geschlafen.
Moment, The Revenant.
Richtig.
The Revenant. Ich habe in einem Ort namens Dust 2 Handgranaten ausprobiert.
Counter-Strike.
Ist jetzt vielleicht nicht
Counter-Strike.
So,
da habe ich immer nur Assault, war immer die Map, die ich gespielt habe.
Das 2 ist meine Lieblingsmap, das ist gut.
Ja, einfach mal so ein bisschen, holt euch die Inspiration von da, wo ihr seid. Nehmt euch die aus eurer Lieblingsserie, eurem Lieblingsfilm. Was machen die Leute da in dem Film, in der Serie? Lasst euch inspirieren für den Smalltalk. Ihr seid euren KollegInnen nicht eine richtige Aussage schuldig.
Ich habe im Pulheimer Walzwerk Sterling Silber unterpreisig verkauft.
Ja, zum Beispiel. Ja, ist doch perfekt. Ich bin am Wochenende mit GNR nach Cannes geflogen. Ganz klar. Gibt's eigentlich GNR noch?
Ich glaube nicht, leider nicht.
Es gab ein großes GNR-Spezial, das muss ich noch nachgucken, aber ich habe gehört, Joe GNR hat seinen Tod vorgetäuscht.
Du sprichst über GNR, die Airline für Joe GNR von GZSZ, ja, der Serie, die jeden Abend bei RTL läuft, für die jüngeren Leute, die keinen Fernsehen mehr gucken.
Ja,
Julia, müssen die Hummeln hier ins Boot holen. Die leben nur einen Sommer lang, die wissen gar nicht, was lineares Fernsehen ist. Wir müssen die mit reinholen. Da, Hummeln sind die Generation TikTok, da geht alles ganz schnell.
Vor allem stell dir vor, du lebst nur einen Sommer lang. Du kommst ja quasi im Sommer an.
Ja.
Und du weißt ja noch gar nicht, welches Eis geil schmeckt.
Ihr ganzes Leben ist ein Sommer, das heißt, eine Stunde ist vielleicht eine ganze Woche für sie. Das heißt, stündlich werden Hummeln gefragt, was machst du jetzt am Wochenende?
Oh Gott,
was ist das denn für ein Druck? Was ist, so viele Serien kann man noch nicht gar nicht gucken.
Boah, Hummeln haben eine dermaßen eine Bringschuld. Es tut mir richtig leid für die.
Die müssen richtig ackern, die armen Schweine.
Ach, stell dir vor, du lebst nur einen Sommer. Irgendwie auch schön, die Vorstellung.
Es bleibt einem vieles erspart.
Boah, ich würde jeden Tag nackt ins Freibad gehen. Wirklich, das wäre mir so scheißegal.
Genau genommen sind doch Hummeln auch die ganze Zeit nackt. Oder nicht? Ist Fell für sie?
Nein.
Ist das Kleidung für
die
sie?
Die haben einen Pelz. Die haben einen Pelzmantel.
Fühlt sich Pelz wie ein Kleidungsstück für Tiere an? So Fell, weil das verleiern sie ja teilweise auch. Bei gewissen Tieren verdünnt sich ja das Fell. Es kann also schon sein, dass man so im Sommer hat man dünneres Fell, im Winter ein dickeres.
Ja, und da sieht man wieder die Ironie der Natur. Hummeln leben nur einen Sommer lang und haben trotzdem einen Pelzmantel
Ach,
an.
Mensch.
Den ist die ganze Zeit dermaßen, die haben eine Bullenhitze.
Also so klug können die nicht sein.
Und die schwitzen unter dem Pelz. Also ich habe jetzt komplett Mitleid mit den Hummeln.
Ja, die tun mir leid.
Ich würde denen jetzt gerne irgendwie so ein kleines, eine Erfrischung anbieten.
Zurück zu Nike. Man könnte natürlich auch einfach ein Hobby erfinden und dann das beibehalten für jedes Wochenende. Also vorgeben, man ist einer Sache sehr intensiv hinterher. Zum Beispiel, wir können natürlich sagen, ich bin Imkerin. Und dann bin ich jeden Samstag, Sonntag natürlich einfach bei meinem Bienenvolk und ich muss das betreuen.
Da sage ich dir eine Sache, ich weiß genau, wie deutsche ArbeitskollegInnen auf sowas reagieren, die sagen, oh, kannst du uns mal einen Honig mitbringen?
Ja, dann gratis abstauben, die haben wir gerne.
Und dann sage ich dir eins, Nike, flotte Biene kaufen, umfüllen. Umfüllen in ein Wegglas. Und dann werden die sagen, oh mein Gott, so einen guten Honig habe ich noch nie gegessen. Das schmeckt ganz anders als aus dem Supermarkt.
Mit einem günstigen Honig, der aus der ganzen Welt zusammengestellt wird, zur Glassammlung, zur Glastonne gehen und da die alten Einmachgläser rausholen und das umfüllen.
Unser Biolehrer hat immer gesagt, Waldhonig ist nichts anderes als ausgekotzte Blattlausscheiße.
Du, da halte ich mich raus.
Also wirklich, biologisch gesehen.
Mit der Honigbubble möchte ich mich nicht anlegen.
Ja, aber das ist doch eine gute Idee. Vorgeben, dass man Imkerin ist und dann sagen, ich bringe euch mal einen Honig mit. Und dann einfach den guten von Sir Edwards oder wie der heißt, von Aldi mitbringen und umfüllen.
Sehr kostenintensiv. Aber eigentlich im Prinzip ein Hobby, was sehr spezifisch ist, was die Leute aber auch nicht verleitet zu sagen, komm doch mal zu uns. Also man kann nicht sagen, ich bin jetzt am Wochenende am Fußballspielen gewesen, weil dann wird man vielleicht noch gefragt, komm doch mal mit uns Fußballspielen oder kann ich mal zugucken. Vielleicht eher sowas, vielleicht auch einfach ein Hobby erfinden, sowas wie Steilwandfliegenfischen. So, was man alleine machen muss, was aber auch gefährlich ist.
Ja, das finde ich sehr gut. Ich spiele Eselpolo, aber nur alleine. Das ist mein Hobby. Ich bin quasi im Eselpolo-Training. Ich sag zwar nicht, wofür ich trainiere, aber ich mache das alleine. Und solche Sachen. Aber ich habe gerade auch nochmal über die Imker-Sache nachgedacht. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, dass die Leute dann automatisch von dir denken, dass du sehr gut mit den Tieren kannst. Und wenn sich dann mal so eine Wespe, Biene, Hummel, Hornisse ins Büro verfliegt, dann werden sie natürlich als erstes dich rufen, weil sie denken, du kannst die jetzt hier ausräuchern und dann wird sie wieder entfliegen oder sie wird irgendwie verschwinden.
Haben wir nicht sogar mal eine Drinsider-Frage dazu beantwortet, wo jemand das Problem hatte, mit Spinnen umgehen zu können?
Genau. Und wenn du es einmal machst, dann wird natürlich davon ausgegangen.
Mhm. Also man muss ein Hobby suchen, was keine Fragen offen lässt, was auch nicht dazu verleitet, dass man etwas von diesem Hobby in den Arbeitsalltag mitbringen kann, sprich ein Honig. Man darf nicht besuchbar sein und es darf auch nicht googelbar sein.
Eigentlich muss man was komplett erfinden, was es gar nicht gibt.
Oder etwas so Unangenehmes, wo die Leute sich nicht hintrauen, weil da so viele Leute sind. Sowas wie Mittelalter-Labs oder so. Wo man dann hingeht, wo dann ganz viele Leute sind, wo man als normalo, unbeteiligte Person sowieso sich unangenehm fühlen würde.
Oder man erfindet ein Ehrenamt. Man sagt einfach, ich habe keine Hobbys, ich mache immer nur Ehrenamt. Ja. Jedes Wochenende was anderes.
Ja.
Das ist doch perfekt, oder? Dann denken die nicht nur, dass du kein Rindy bist, sondern die denken auch, dass du noch mega barmherzig bist und alles für die Menschheit machst.
Mhm. Vielleicht wirst du dann sogar deiner Ämter im Beruf etwas erleichtert. Du musst vielleicht dann keinen Kaffee mehr kochen. So, ja. Die Leute fragen nicht, weil, oh, Julia macht Ehrenamt am Wochenende.
Ja, da mache ich ihr noch mal einen schönen Kaffee.
Ehrenamt Netflix bingen.
Das mache ich auch ehrenamtlich.
Ja.
Ganz ehrlich, ganz gelogen ist es nicht.
Ich mache Twitter ehrenamtlich. Ehrenamtlich und deswegen auch nicht so gut. Es ist nicht meine Hauptbeschäftigung, ich mache es nicht hauptberuflich, ich bin nicht ausgebildet dafür, deswegen muss man auch Abstriche machen.
Ja,
Gut, ich glaube, damit haben wir die Frage von Nike beantwortet. Und sonst, wenn es gar nicht mehr geht, kündigen. Das ist immer mein Vorschlag. Einfach den Beruf wechseln, ins Ausland ziehen.
Der Gesellschaft generell den Rücken kehren.
Eine neue Identität zulegen. Das funktioniert eigentlich immer.
Ein altes Rustico in Italien kaufen und alleine in den Bergen renovieren.
Oder zwischen Duisburg und Köln-Mülheim tauchen und hoffen, dass man Geld findet. Alte D-Mark-Scheine und dann sich ein neues Leben aufbauen.
Wir helfen gerne.
Ja. Das war die Drinseiler-Frage dieser Woche.
Vielen Dank, Nike. Wir hoffen, wir konnten helfen.
Drinseiler, scharf nachgefragt.
Ich habe mich übrigens mal wieder rausbegeben aus den eigenen vier Wänden und gezwungenermaßen war ich unterwegs. Ich habe nämlich endlich, und da muss ich wirklich sagen, nach über einem Jahr Wartezeit habe ich endlich einen Termin bekommen zum Kirchenaustritt. Mhm. Es war schwieriger, da ranzukommen als an, keine Ahnung, Karten für Kelly Family Kreuzfahrt. Es war wirklich schwierig. Ich musste um 6 Uhr, ich habe mir den Weg auf 6 Uhr gestellt, als die neuen Termine freigegeben wurden und habe dann schnell zugegriffen. Und dann wirklich hatte ich einen Termin, unglaublich auch, dass man da persönlich vorstellig werden muss.
Das finde ich echt erstaunlich. Ich habe das damals noch in der Schweiz schriftlich gemacht. Und Dann muss man da eigentlich einfach nur schreiben, ich möchte austreten. So
hätte ich es mir gewünscht.
Freundliche Grüße. Und ich habe mir das aber nicht nehmen lassen. Ich habe da ein halbes Manifest geschrieben. Also ich habe da irgendwie noch 3 Seiten dazu geschrieben, begründet und so völlig ungefragt. Irgendwie auch unangenehm.
Unstimmigkeiten in der Bibel aufgelistet.
Ich habe hinten noch ein Quellenverzeichnis, ein Literaturverzeichnis, vorne Inhaltsangabe. Habe ich mir damit Open Office zusammengeschustert.
Hast du es dann noch leimen lassen, das Ganze?
Ich habe es binden lassen, so. Mit einem so
im Copyshop.
Ja. Auf jeden Fall, das sind aber Nachfragen gekommen. Aber ich war da so klug. Ich war damals schon ausgezogen bei meinen Eltern. Aber meine Mutter ist da relativ gut mit so Anrufen, die abzuwimmeln. Weil sie ist aus der Generation Festnetz, wo oft mal Leute noch anrufen, unangekündigt, was verkaufen wollen, irgendwelche kruden Umfragen, Callcenter. Und da habe ich gesagt, ja, ich gebe euch einfach mal an eure Festnetztelefonnummer. Und da, glaube ich, wurde dann auch angerufen und dann brieflich nochmal nachgefragt.
Ja, ich hoffe, das passiert bei mir nicht. Ich musste jedenfalls dorthin und unglaublich aber war, man muss auch noch Geld bezahlen, dass man da austreten darf. Und zwar 30 € in Köln. In anderen Städten ist es teilweise sogar mehr, manchmal sogar 60 €.
Und das war im Gericht, ne?
Das war beim Amtsgericht und ich war wirklich höchstgradig verwirrt. Ich dachte, ich gehe jetzt da irgendwo in so einen Verwaltungsbunker rein und gehe da kurz rein und dann gehe ich wieder raus. Aber ich bin da hingekommen und das war wirklich so gerichtmäßig.
Echtes Gericht?
Also, ja, so richtig wie bei Barbara Salisch.
Nicht Bürgeramt, wo man dann so
Nein,
zum Schalter...
Nein, es war ein echtes Gericht. Und ich habe erst gedacht so, okay, ich bin beim Eingang rein und dann gab es auf einmal so, wie beim Flughafen halt diese Bodyscanner und man musste seine Tasche abgeben und die wurden gefilzt. Und da habe ich gedacht, okay, das ist nicht der Eingang, wo ich reingehen muss. Ich muss ja nur aus der Kirche austreten. Dann bin ich wieder rausgegangen, habe ich so geguckt, wo ist denn der Eingang für die Kirchenaustritte?
Guck mal, das ist genau für solche Leute wie mich, die dann noch mit dem Manifest kommen und man irgendwie was Böses vermutet dabei.
Und dann bin ich nochmal rein. Und habe nochmal rumgeguckt, ob ich irgendwas übersehen habe, ob ich irgendwas falsch mache, bin ich wieder raus. Und dann hat schon der Security-Mann hat schon gesehen, dass ich die ganze Zeit rein und raus. Ich glaube, ich war direkt schon verdächtig, dass ich da irgendwie einen Bombenanschlag oder so. Da hat er mich direkt angesprochen, so was ich denn, wo ich denn hin will. Habe ich gesagt, ja, ich will zum Kirchenaustritt. So, und dann wurde ich tatsächlich da gefilzt und meine Tasche wurde durchsucht und so. Und dann war das schon total, es war mir alles viel zu viel. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, ich gehe einfach kurz da rein und dann wie beim Bürgeramt halt. Und, aber ich wurde da dann erstmal gefilzt und dann bin ich da reingekommen und da waren lauter AnwältInnen und die haben die ganze Zeit, teilweise haben sie auch gelästert über irgendwelche Vorsitzenden von einem Prozess und jedenfalls musste ich dann, typisch Deutschland, ich konnte nicht zu dem Büro gehen, wo der Kirchenaustritt vollzogen wird, ich musste erstmal zum Kassenraum gehen, komplett anderer Flügel des Gerichtsgebäudes, da habe ich das erstmal stundenlang gesucht, das ist auch alles total verwinkelt und mega schlecht ausgeschildert, bis ich das gefunden habe und dann komme ich in das Büro, das ist wirklich komplett voll, das ist so ein 70er-Jahre-Büro, komplett voll bis unter die Decke mit Pflanzen, also so richtig dschungelmäßig, ich dachte, was ist denn hier los? Ich meine, gefällt mir, aber es war so skurril und dann war hinter so eine riesen Plexiglasplatte war so eine ältere Frau mit langem, grauen, wallenden Haar, die mich einfach nur stumm angeguckt hat. Sie hat nichts gesagt. Und dann habe ich so gesagt, ja hallo, ich würde gerne aus der Kirche austreten und mein Geld dafür bezahlen. Und sie hat nichts gesagt und sie hat mir einfach unter der Plexiglasscheibe stumm diesen Schub vorgeschoben und mich erwartungsvoll angeguckt. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, okay, hier kommen dann wohl die 30 Euro rein. Sie hat kein Wort gesagt. Dann habe ich es reingemacht, dann hat sie mir eine Quittung rübergeschoben und sie hat wirklich kein Wort zu mir gesagt. Und ich dachte so, was ist hier los? Was sind das für freaky Robots, die hier arbeiten? Und dann habe ich gefragt, um mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich hier zu dem Raum 47, wenn ich jetzt zum Kirchenaustritt will? Und ich wusste die Antwort schon. Ich habe sie einfach mal gefragt, um ein bisschen lockere Stimmung zu machen. Und dann hat sie einfach nur genickt und gesagt, ja. Und das war's. Das war so spooky. Dann bin ich weitergelaufen durch 7 Flügel, durch ein Riesengebäude, bin zu dem richtigen Raum, hab dahin gefunden. Die Frau war super nett und die hatte wirklich die komplette Wand voll mit Bildern von ihrem Mops. Also wirklich so 40 Bilder, auch noch so interessant angeordnet.
Aber dann ist das ja wirklich so wie bei Better Call Saul. Da gibt's auch die Person am Schalter, wo dann im Hintergrund so viele Plüschtiere sind, so Stofftiere, die dann die Anwältinnen da vorlegen, wenn sie irgendwie einen Termin wollen.
Genau.
Und da, du hast auch gesagt, da wurde gelästert über den Vorsitzenden.
Ja.
Also das ist wirklich ja wie bei Better Call Saul.
Ich bin nur dran vorbeigelaufen an der Raucherecke von den Anwältinnen und die haben mega gelästert und gesagt, ja, hier der Vorsitzende, der mit den rotblonden Haaren, der hat die Tasche da richtig auf den Tisch geworfen. So, da geht's ja wieder heiß her beim Amtsgericht. Ja, und das war auf jeden Fall schon wieder so ein stranges Erlebnis. Und ja, jetzt bin ich aber aus der Kirche ausgetreten. Und eine Sache, die ich euch allen sage, falls ihr auch vorhabt, aus der Kirche auszutreten, behaltet den Beleg. Ich habe jetzt so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass sie nach 10 Jahren nochmal gefragt wurden, ach, sie sind aus der Kirche ausgetreten, dann zeigen sie mal den Beleg. Und wenn man den nicht mehr hat, dann ist man offiziell nicht aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Also richtig crazy. Dann können sie noch im Nachhinein 10 Jahre Kirchensteuer wieder von dir verlangen. Wenn du diesen kleinen DIN A12-Wisch nicht mehr hast.
Ich habe eine Frage. Jetzt bei Gericht, welcher Typ von Angeklagter wärst du? Wärst du, wenn du rauskommst, Ordner vom Gesicht oder Jacke über den Kopf?
Gute Frage.
Es gibt die 2 Typen.
So Leitsordner?
Leitsordner vors Gesicht, Hilfe, der Angeklagte kommt. Oder die Jacke über dem Kopf, so hastig. Sagt ja auch was über einen aus, ne?
Ja.
Also Leitsordner vorm Gesicht, sieht vorbereitet aus. Hat man sich was überlegt, im Gegensatz zu Jacke über dem Kopf, das ist eine Impulshandlung und beim Ordner vom Gesicht, da hat sich ja jemand etwas dabei überlegt, das ist für mich jemand, der schuldig ist. Die Leute mit dem Leitsordner vom Gesicht sind schuldig, weil die haben sich überlegt, wie das aussieht und jemand die Jacke über dem Kopf, ein unbescholtenes Schaf vor Gericht, das hat nichts zu verbergen, kommt raus, oh, das sind Paparazzis, RTL, Franka Lehfeld steht da und jetzt muss ich irgendwas machen, dann macht man schnell die Jacke über dem Kopf.
Ich frage mich auch, ist in den Leitsordnern, die vor das Gesicht halten, ist da wirklich was drin oder ist das ein Ordner mit dem Zweck, das Gesicht zu verdecken? Wird das vielleicht sogar wie so merchmäßig, wie beim Fußball hinten die Trikots, wird das im Gerichtsgebäude verkauft in so einem kleinen Stand? 2 Euro pro Ordner?
Souvenirshop, Amtsgericht Köln, steht da vorne drauf, vielleicht nur so Objück, vor Gericht Objück. Oder Leben und Leben lassen. Genau, so ein Motivspruch, I love Köln, sowas.
Ja, und vielleicht ist es aber auch vom Anwalt ein Ordner mit seinen Titelblättern drin oder so.
Frage ich mich aber ernsthaft, wenn man da vom Gericht sitzt, dann kommt ja und man geht raus, dann kommt ja die Anwaltsperson mit, begleitet einen und dann merkt man, oh, jetzt steht da ein Kamerateam, jetzt muss ich mich verdecken. Fragt man dann die Anwältin oder wird das einem angeboten, der Ordner? Oder muss man selber einen mitbringen und wenn man keinen dabei hat, dann muss man zum Souvenirshop oder wie läuft das?
Ich glaube, das ist so eine Bring-Your-Own-Ordner-Party. Man muss seinen eigenen mitbringen. Jeder bringt seinen eigenen Ordner mit. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz beim Amtsgericht.
Mhm.
Wenn du schuldig bist, musst du auch deinen eigenen Ordner mitbringen. Wenn du unschuldig bist, ist vielleicht der Anwalt noch so, dass er sagt, komm, nehmen Sie meinen Ordner. Ja.
Ordner oder wenn's ganz heutig ist, nur so Pappmappen. Kennst du die braunen?
Ja, so Dateimappen.
Ja, und dann da kommt der Wind, dann fliegt da alles raus. Dann musst du da vom Gericht das alles zusammenkratzen.
Ja.
Kamerateam hält drauf.
Ja.
Das wäre mir viel peinlicher, als dann wirklich vor Gericht zu sitzen, wenn mir da aus dem Ordner alles rausfliegen würde.
Ja, das wäre das
Verurteilung, lebenslänglich kein Problem, aber wenn ich da auf dem Gerichtsplatz, Vorplatz vom Kamerateam da alle Zettel auf dem Boden zerstört, das ist berichtspeinlich.
Das ist die Höchststrafe für uns.
Ja. Gut, mein Lebensziel ist nie vor dem Gericht zu landen, mal gucken, ob ich das schaffe.
Ja, ich war jetzt da, also ich möchte auch nicht nochmal hin.
Aber du würdest mich ja bestimmt vertreten, oder?
Ich würde dich vertreten, ich wäre dann deine Anwältin. Du weißt ja, ich habe am Wochenende im dritten Anlauf meine Anwaltsprüfung bestanden.
Ja, Ehrenamt.
Ja, ich habe sie bestanden und ich bin jetzt sehr froh und das werde ich gleich im Red Lobster noch feiern. Und ich werde dich auf jeden Fall vertreten im Amtsgericht.
Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob ich lebenslänglich bekomme. Ich glaube, ich bin Jacke-über-Kopf-Typ.
Ja?
So ein bisschen geduckt und dann auch noch mal in die Wand reinlaufen, weil man nichts sieht.
Und was für eine, würdest du da noch so einen Gag machen, so ich rutsche auf einer Bananenschale aus mäßig?
Nee, aber ich würde mir eine richtig geile Jacke kaufen, so eine Lederjacke, wo man alle so direkt wissen, das ist ein Criminal so.
Mit so Fransen dran?
Ja, so Wildleder.
So eine Hells Angels Jacke.
So Wildleder. Und wenn es regnet, sage ich, kann ich noch raus. Weil Wildleder im Regen, das tut dem Stoff nicht gut. Müsste ich sagen, jetzt bleibe ich drin.
Ja, sie werden dich deswegen auch nicht verurteilen, weil du kannst ja gar nicht raus mit der Jacke. Genau. Du kannst ja gar nicht in ein Gefängnis überführt werden mit einer Wildlederjacke.
Also wenn ich freigesprochen werde und ich sehe, das Wetter wechselt draußen, dann würde ich zum Vorsitzenden sagen, bitte lebenslänglich, ich kann jetzt nicht raus wegen Wildleder.
Ja, perfekt. Also, unser Tipp an euch, wenn ihr mal vor Gericht seid, tragt eine Wildlederjacke, es kann nicht schaden.
Es kann so oder so kommen.
Es kann so oder so kommen. Und damit verbleiben wir für diese Woche und hören uns dann hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Oder gebt uns eine Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber.
Oder beides. Macht doch einfach beides.
Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.